im Elend leben, nicht wissen, woher sie Essen bekommen, zu trinken bekommen. Ein Dauerelend, das uns nicht so bewusst ist wie diese speziellen Probleme jetzt mit dem Krieg in der Ukraine und der Situation im Nahen Osten. Und ich denke, es ist gut, auch wenn wir so ein adventistisches Endzeitverständnis haben, dass wir den lieben Gott darum bitten, dass er das Leid mildert und eingreift. Wir müssen ja nicht froh sein, dass es dem Ende entgegengeht. Ich möchte nun das Thema wechseln, wieder rüberschwenken zu dem, womit ich begonnen habe in der Kindergeschichte. Es gibt ein jiddisches Schabbeslied, also ein jiddisches Sabbatlied. Das Jiddische ist die Schrift und Umgangssprache der Juden im Osten von Europa gewesen. Und ich lese euch jetzt den letzten Vers dieses jiddischen Schabbesliedes vor und werde nachher auch eine Übersetzung geben. Der letzte Vers lautet: Schabbes soll sein, Jontef soll sein, Scholem soll sein, Scholem auf der ganzen Welt. Übersetzt: Sabbat soll sein, Feiertag soll sein, Frieden soll sein, Frieden auf der ganzen Welt. Der letzte Vers des Sabbatlieds. Freitag zur Nacht ist jeder Jud ein König. Das ganze Stübele lacht und die Menschen alles sind fröhlich. Ein ostjüdisches Volkslied, das die Sabbatfreude zum Ausdruck bringt. Könnt ihr euch erinnern, wann ihr das letzte Mal auf einem Berggipfel gestanden seid? Und das Gefühl, das euch dort beseelt hat. Lasst es kurz so in euch hineinfließen, holt es euch zurück. Das letzte Mal, als ihr auf einem Berggipfel gewesen seid und das Gefühl, das euch dort beseelt hat. Abraham Heschel, ein jüdischer Rabbiner, hat geschrieben: Nicht so viel Freiheit auf den Gipfeln der Berge. Und nicht so viel Herrlichkeit in der Meeresstille wie im Frieden des Sabbats. Sabbat, ein Tag, der die Seele adliger und den Leib weiser macht. Dieses Gefühl, auf dem Berggipfel zu sein, so in der Natur und so umgeben von diesem Frieden und der Freude, sagt er, das ist noch nichts gegenüber dem Sabbatfrieden und dem Sabbatfreude. Wie würde es lauten, wenn ich sagen würde, Freitag zur Nacht ist jeder Adventist ein König oder eine Königin in Ab Lehnung dessen, was die Juden von sich sagen. Ist Sabbatfreude ein Fremdwort für dich? In der heutigen Predigt geht es um das vierte Gebot und deshalb möchte ich es noch zu Beginn auch lesen. Wir lesen aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 20, die Verse 2 und die Verse 8 bis 11. Vers 2: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Das ist der Gott, der die 10 Freiheitsworte gibt. Er stellt sich vor, damit uns das, was er nachher sagt, nicht in den falschen Hals kommt. Ich bin der Erlösende und der befreiende Gott. Und dann Vers 8, beim vierten Gebot: Gedenke des Sabbattags, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Ich möchte heute einen Einstieg in dieses Sabbatgebot schaffen. Und es geht mir heute um den emotionalen Zugang zum Sabbat. Wenn ich das nächste Mal dann da bin, werden wir uns dann um das Eingemachte kümmern bei diesem Gebot. Von allen 10 Geboten ist das 4. Gebot das am offensichtlichsten abgelehnte Gebot in der modernen Gesellschaft, hat ein protestantischer Theologe gesagt, kein Adventist. Ist das offensichtlichste, am offensichtlichsten abgelehnte Gebot in der modernen Gesellschaft. Für uns Adventisten ist der Sabbat ein besonderes Gebot. Es macht einen Teil unserer Daseinsberechtigung aus, einen Teil auch unserer Identität. Und das zeigt sich schon an unserer Namensgebung, dass wir uns eben als 7. Tags-Adventisten bezeichnen. Es gibt Adventisten, die meinen, dass wenn man den Sabbat als den von Gott geschenkten und richtigen Tag erkannt hat und ihn dann nicht hält, dass die Leute verloren seien. Ich frage mich, und wie ist es denn mit den anderen Geboten? Dass man Vater und Mutter ehren soll. Das Gebot, nicht zu töten, nicht die Ehe zu brechen, kein falsches Zeugnis zu geben. Wer eines oder mehrere dieser Gebote permanent und willentlich übertritt, meinen die Leute dann, gerettet zu sein? Es gibt keinen Unterschied bei den 10 Geboten. Sie gelten alle gleichermaßen. Das Sabbatgebot bildet keine Ausnahme, auch wenn wir diesem Gebot in unserer Theologie eine besondere Bedeutung zumessen. Ich denke, dass wir dem Sabbatgebot einen zu hohen Stellenwert beigemessen haben, wenn wir das tun. Aber wir wollen uns als Adventisten mit dem Sabbat halten genauso wenig den Himmel verdienen wie durch das Halten der anderen Gebote. Es ist eines der 10 Gebote. Der Sabbat wurde den Erlösten gegeben als Freiheitsweg, nachdem sie aus Ägypten befreit worden sind und nicht um aus Ägypten befreit zu werden. Und was ich damit bezüglich des Sabbatsgebot gesagt habe, gilt natürlich nur für jene Menschen, die verstanden und begriffen haben, dass der Sabbat der von Gott verordnete Ruhetag ist und die sich in ihrem Gewissen diesem Gebot auch verpflichtet fühlen. Es gibt immer wieder Adventisten, die sagen, jetzt habe ich es meinem Nachbarn schon so oft gesagt und er sollte doch das jetzt wissen, dass das so ist. Aber bei dem Nachbarn hat es nicht Klick gemacht. Es ist ihm nicht verpflichtend geworden. Und deshalb kann er auch dafür nicht verantwortlich gemacht werden. Und so hat es dann auch Adventisten gegeben, die den Sabbat contre cœur gehalten haben. Der Kopf hat ja gesagt, aber die Gefühle waren nicht da, wo der Kopf war. Und es hat nicht übereingestimmt. Ja, der Sabbat ist ein besonderes Gebot. Wir können alle Erfahrungen erzählen im Zusammenhang mit dem Sabbat, positive, auch negative. Jene unter uns, die den Sabbat in der Kindheit ausschließlich in einer formalen Weise vermittelt bekommen haben. Das sind dann meistens die Leute, die Adventisten werden und im Kopf wissen, dass es richtig ist, aber da stimmt es irgendwie emotional nicht. Jene unter uns, die den Sabbat erlebt haben in ihrer Familie als Sonnenuntergangsstress am Freitagabend, weil man auf die Zeit bereit sein musste, pünktlich. Und dieser Beginn wichtiger war als alle menschliche Rücksichtnahme. Und jene unter uns, denen der Sabbat Zeit ihrer Kindheit eine furchtbare Last war, weil sie wussten, dass der Freitagabend fernsehfreie Zeit ist und damit auch der langweiligste Abend der Woche, weil sie wussten, dass mit Garantie der Sabbatmorgen in der Familie wieder den Teufel auf den Plan bringt, weil man in die Gemeinde hetzen muss, und Stress hat unendlich und in der Gemeinde dann wieder heile Familie spielen muss, weil es ewige Diskussionen gibt um die richtigen Kleider am Sabbatmorgen und weil man am Sabbatnachmittag hat spazieren gehen müssen und den anderen zuschauen, wie sie Fußball gespielt haben. Ja, oder auch, dass die Eltern am Sabbatnachmittag müde waren und schlafen mussten und man selbst nichts Richtiges machen konnte. Nun wird das nicht bei allen anklingen. Andere haben positive Sabbaterfahrungen gemacht, wo der Sabbat in ihrer Kindheit Freude war, weil am Freitagnachmittag schon der Duft des Sabbatkuchens durch die Wohnung flutete, weil einem die Mutter am Freitagabend noch die Finger und die Zehennägel geschnitten hat und einem diese wöchentliche Art der Zuwendung auch später noch in der Pubertät, auch wenn man es nicht zugegeben hat, gut getan hat. Weil man am Sabbat in der Gemeinde Kollegen und Kolleginnen getroffen hat, die einem Freunde gewesen sind. Weil man vielleicht das Mädchen oder den Jungen getroffen hat, wieder den man gerne gesehen hat. Und weil man unvergessliche Sabbatnachmittage mit anderen Kindern verbracht hat, vielleicht in der Natur oder bei jemandem zu Hause. Tage, die man nie mehr vermissen möchte, wo wirklich auch für Kinder Sabbat war. Andere unter uns könnten Erfahrungen erzählen, wie es für sie als Erwachsene schwierig war, Adventisten zu werden und den Wochenrhythmus umzustellen, weil sie mit dem Sabbat keinen Tag mehr hatten, an dem sie das Auto waschen konnten, den Rasen mähen konnten, den Wocheneinkauf in Ruhe machen konnten. Weil es nach der Heirat vielleicht oder nach der Taufe schwierig war, gemeinsam einen Sabbatanfang, ja, so irgendwie ein Ritual zu finden, oder? Wie macht man das? Oder weil sie als Eltern nicht wussten, ob sie ihr Kind am Sabbatnachmittag in einen Sportclub gehen lassen sollen oder es ihm verbieten sollen. weil sie als Eltern nicht wussten, wie sie ihren Kindern den Sabbat lieb machen können. Oder weil sie für sich selbst nicht wussten, ob man am Sabbat in ein Restaurant gehen darf oder nicht. Das und viel mehr ist Teil des emotionalen Spektrums des Sabbats in unserem Leben. Wie steht es mit dem emotionalen Zugang zum Sabbat? Ich meine so das zwischen Kopf und Herz. Eigentlich kann man das ganz schnell testen mit der Frage: Worauf freust du dich mehr? Auf den Sabbatanfang oder auf den Sabbatschluss? Dann ist alles klar. Und ich sage ganz ehrlich, im Sommer würde ich gerne manchmal am Sabbatabend die Tagesschau schauen. Zum 7:30, oder? Was uns im ersten Teil der Predigt bewusst geworden ist, möchte ich im zweiten vertiefen und untermauern. Unsere Emotionen machen uns oft deutlich, wie es um eine Sache, unser Verhältnis gegenüber einer Sache oder gegenüber einer Person steht. In den ersten drei Geboten, die wir ja in vorgehenden Predigten schon betrachtet haben, ist es immer um Anbetung gegangen. Und das ist auch der thematische Zusammenhang der ersten drei Gebote mit dem vierten Gebot. Anbetung, um das noch zu klären, ist in diesem Zusammenhang nicht das, was wir denken, mit gefalteten Händen und Gebet, dass es das zu tun hat. Das ist zwar auch Anbetung, aber Anbetung hat mit dem Zentralen, mit dem Eigentlichen, mit der innersten Ausrichtung unseres Lebens zu tun und meint nicht nur das Beten oder den Gottesdienst. Im säkularen Bereich würde man sagen, das ist das, worauf ein Mensch gepolt oder ausgerichtet ist, was ihn eigentlich treibt und bestimmt. Das ist Anbetung. Anbetung ist das, wonach ich mich in meinem innersten Wesen richte, was mich motiviert und antreibt. Das, was ich bin, wenn mir niemand zuschaut. Was ich wirklich bin und was mich wirklich treibt. Und das ist es dann auch, was mich emotional bestimmt. Worum es mir in meinem Leben letztlich geht. Ich möchte deshalb den inneren Zusammenhang der ersten drei Gebote bewusst machen und dann den Link zum vierten Gebot. In allen diesen drei Geboten geht es eben um diese Anbetung, also um diese zentrale, elementare Ausrichtung, die dann ihre Kulmination auch findet im vierten Gebot. Im ersten Gebot geht es, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Da geht es um das Objekt der Anbetung. Im zweiten Gebot, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen und bete sie nicht an und diene ihnen nicht, geht es um die Regelung der Anbetung. Und im dritten Gebot, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, geht es um die Gesinnung, die innere Einstellung bei der Anbetung. Anbetung ist also das, wonach ich mich im Innersten meines Wesens ausrichte, was mich motiviert und antreibt. Und die Anbetung soll gemäß dem ersten Gebot auf den erlösenden, befreienden Gott ausgerichtet sein. Anbetung soll gemäß dem zweiten Gebot alleine auf diesen erlösenden, befreienden Gott ausgerichtet sein. Und Anbetung soll gemäß dem dritten Gebot aus innerster Motivation, aus Überzeugung unser ganzes Leben immer wieder auf diesen Gott ausrichten. Und Jesus hat diesen Sachverhalt der Anbetung mit einem Zitat aus dem Alten Testament auf den Punkt gebracht, wenn er gesagt hat, und hier geht es jetzt eben um Anbetung, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das ist das, was dich treiben soll, was dich beseelen soll. Und dann kommt jetzt das vierte Gebot. Es bietet uns an, dieser inneren Anbetung, die wir theoretisch vorgeben, konkret und praktischen Ausdruck zu verleihen, indem wir diesen Gott konkret und praktisch an einem Tag unserer Woche Raum geben und mit ihm leben. Und immer dann, wenn es konkret wird, zeigt sich, was die Theorie oder die Überzeugung wert ist. Weil an diesem Übergang von Theorie zu Praxis sich entscheidet, wen wir wirklich anbeten, worauf wir wirklich ausgerichtet sind, was uns wirklich bestimmt. Mein Vater war Prediger und er hat ab und zu erzählt, wie er Leute begleitet hat auf dem Weg zu Jesus. Und hat gesagt, wenn man Menschen über die Bibel spricht und ihnen Glauben an Gott näher bringt, dann gibt es oft viel Zustimmung. Die Leute gehen intellektuell mit, können es nachvollziehen. Sie sind froh, dass sie einen vertieften Zugang zur Bibel und zu Gott erhalten. Aber er hat gesagt, wenn es dann darum geht, das Erkannte zu realisieren, umzusetzen, dann hängen die meisten Leute bei zwei Punkten ab. Bei Zeit und Geld. Beim Sabbat und beim Zehnten. Wenn es konkret wird. Es gibt viele gute Argumente, weshalb der Mensch einen Ruhetag braucht. Und es gibt viele gute Argumente, weshalb der Mensch einen 7er-Wochenrhythmus braucht. Aber es gibt kein logisches Argument, mir ist es noch nie begegnet, weshalb es am Sabbat und nicht am Sonntag sein soll und kann. Außer dem Wort, dem Gebot. Es besteht meines Erachtens eine interessante Analogie zwischen unserem Verhalten dem Sabbat gegenüber und dem Verhalten von Adam und Eva, dem Baum, der Erkenntnis des Guten und Bösen gegenüber. In ihrem Verhalten dem Baum des Guten und Bösen gegenüber kam das zum Ausdruck, was ihre Haltung oder Stellung Gott gegenüber war. Weil es gibt ja keinen logischen Grund, weshalb sie nicht von dieser Frucht essen sollten, weil die Frucht war ja nicht giftig. Also quasi jetzt für die Logik argumentativ wäre es schwierig gewesen, das zu begründen, was Gott sagt. In unserem Verhalten dem Sabbat gegenüber kommt das zum Ausdruck und wird offenbar, welches unsere Stellung und Haltung Gott gegenüber ist, weil es keinen logischen Grund gibt, weshalb wir den Sabbat halten und nicht den Sonntag, außer dass Gott es so gesagt hat. Und im Gehorsam gegenüber diesem Wort Gottes kommt unsere Loyalität ihm gegenüber zum Ausdruck. Wie in keinem anderen Gebot geht es im vierten Gebot um unsere Beziehung zu Gott. Es geht um den Bund, den er mit uns schließt, um unsere Liebe zu ihm, um die Priorität, Anbetung oder eben Ausrichtung unseres Lebens. Und damit setzen wir mit unserem Verhalten ein äußeres Zeichen für unsere grundsätzliche innere Haltung Gott gegenüber. Machen dies für uns selbst sichtbar, nicht nur für andere Leute. Wir brauchen den Sabbat. Jeden Sabbat sich bewusst zu werden, dass das unser Gott ist. Der Gott, wie es einmal einer gesagt hat, der erste Gewerkschafter war. Nicht? Alle anderen Götter wollen etwas von den Menschen. Und dieser Gott sagt, hey, du brauchst einen Ruhetag. Leg den Löffel weg, schalt den Computer ab. Das ist so unerwartet. Sich der Güte dieses Gottes bewusst zu werden und dass das in einem Gebot zum Ausdruck kommt. Gott sieht uns und er weiß, was wir brauchen. Und deshalb hat er uns dieses Gebot gegeben. Ich möchte als Kontrapunkt mit einer Geschichte enden, die Bertolt Brecht erzählt hat. In einer Geschichte, die früher in Griechenland passiert sein soll. Er schildert dort die Wohnung eines kretischen Philosophen, der Koinos geheißen hat. Dieser Philosoph war wegen seiner freiheitlichen Gesinnung bei den Kretern sehr beliebt. Und eines Tages während der Gewaltherrschaft, das Gebiet war besetzt, ein Agent dieser Besetzer und Besatzer vorbei, hatte eine Urkunde in der Hand und mit dieser Urkunde hatte er das Recht, das stand darauf, jede Wohnung, die er betritt, sollte ihm gehören. Ebenso alles Essen, was in der Wohnung ist, alles, was er überhaupt verlangt, ebenso soll ihm auch alle dienen, die in dem Haus sind. Und so setzte sich dieser Agent, der Besatzer, auf den Stuhl in Koinos Wohnung, verlangte Essen, hat sich gewaschen, legte sich nieder, und fragte mit dem Gesicht zur Wand vor dem einschlafenden Koinos, wirst du mir dienen? Koinos deckte ihn mit einer Decke zu, vertrieb die Fliegen, bewachte seinen Schlaf. Und wie an diesem Tag gehorchte er dem Agenten 7 Jahre lang. Aber was immer er für ihn tat, vor einem hütete er sich wohl, das war, dass er auch nur ein Wort zu diesem Agenten sagte. Als nun die 7 Jahre um waren und der Agent dick geworden war vom vielen Essen, Schlafen und Befehlen, starb der Agent. Da wickelte ihn Koinos in die verdorbene Decke, schleppte ihn aus dem Haus, wusch das Lager, tünchte die Wände, atmete auf und antwortete, nein! Der Philosoph Koinos hat in einer Unterdrückungssituation sein Leben gesichert, indem er äußerlich gedient hat, innerlich aber den Dienst verweigert hat. Das hat ihm in dieser Zwangssituation das Überleben gesichert. Es gibt Adventisten, die in ähnlicher Weise mit Gott umgehen. Anbetung hat immer mit unserem Gottesbild zu tun. Und wenn wir diese Anbetung konkretisieren, ihr Ausdruck geben müssen, werden unsere eigentlichen, innersten Beweggründe freigelegt. Eigentlich sehen diese Christen in Gott einen fordernden, nimmer müden Agenten, der nur sein eigenes Wohl sucht und dem sie dienen müssen. Contracteur, weil sie ja doch gegen Gott keine Chance haben. Eigentlich dienen sie ihm nur äußerlich, aber nicht mit dem Herzen. Innerlich verweigern sie ihm den Dienst, sie leisten Dienst nach Vorschrift und leben in der inneren Emigration. Sie sind aber unglücklich dabei, reden nicht wirklich mit ihm, denn er hat sich in ihr Leben gedrängt auf eine Art und Weise, dass sie sich wünschten, er wäre nie aufgetaucht. Sie sind nicht glücklich geworden mit diesem Gott. Seine Allmacht und seine Autorität lässt ihnen keine andere Chance, als ihm zu dienen. Glücklich sind sie nicht. Und auf seine tägliche Frage vor dem Einschlafen, ob sie ihm dienen wollen, geben sie nie eine Antwort. Aber trotzdem handeln sie so, als entspräche ihr Tun ihrer inneren Haltung. Nun gehe ich aus dieser Geschichte und dieser Analogie heraus. Erst wenn Gott stirbt, indem du ihm absagst, dich von ihm trennst, ihn aus deinem Leben entfernst, kannst du in Freiheit das sein, was du wirklich sein willst. Dann kannst du dein Leben auf das ausrichten, was dich wirklich glücklich macht oder zu machen scheint. Und anstatt dich gezwungen durch die Sabbate und dein Christsein zu quälen, mit einer formal äußerlichen Ja-Haltung, aber einer innerlichen Nein-Haltung, sag ihm besser ab. Ich weiß, das ist jetzt ein komisches Ende für eine Predigt. Aber Jesus hat einmal an einer Stelle seine Jünger gefragt, wollt ihr auch gehen? Wir werden erst frei und glücklich mit Gott und dem Sabbat, wenn wir von Herzen zu Gott Ja sagen können. Dann stimmt es hier und hier überein. Ich hoffe für uns, dass wir nicht nach einem halb erfüllten Leben wie Koinos Nein sagen, sondern von ganzem Herzen zu Gott, seinem Angebot Ja und glücklich mit ihm den Tag feiern, die Zeit feiern, die Gemeinschaft feiern, die er uns im Sabbat gegeben hat. Und so, alle, die noch dabei sind, Shabbat Shalom.